Hallo Welt, das Thema der Woche, Weihnachten 2018. Liebe Leute da draußen, es ist an der Zeit für eine Reminiszenz, einen kleinen Jahresrückblick unsererseits, den wir jedes Jahr zu Weihnachten machen. Wir sprechen über Ereignisse aus unserem professionellen bzw. Podcast-Leben. Wir sprechen über unsere schönsten und beeindruckendsten Spielerlebnisse. Wir sprechen über die vergangenen Debatten des Jahres und natürlich auch über die Entwicklung des Podcasts. Das und vieles mehr hört ihr in unserer Weihnachtsfolge des Pixel-Diskurs-Podcasts Nummer 120 mit Tobias Klöß und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Liebe Leute, es ist schön, dass ihr den Weg in unseren kleinen, beschaulichen Weihnachtspodcast gefunden habt. Wir wollen uns ein bisschen über die vergangenen Ereignisse des Jahres unterhalten. Ich hoffe, ihr habt schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt, denn es ist nun zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Tag vor dem 24.
Ich hätte es fast nicht hierher geschafft.
Warum?
Weil ich vorhin, deswegen bin ich auch vorhin zu spät gekommen und habe jetzt eine Blase an meinem linken Fuß, die mich die ganze Podcast-Folge
so hergerannt oder was?
Begleiten wird. Nee, ich habe tatsächlich nochmal ein letztes Mal für dieses Jahr versucht, weil das ja die letzte Folgen sind, die wir vor dem Jahreswechsel aufnehmen. Dieses vermaledeite Schwierigkeitslevel schwer bei Dance Dance Revolution zu schaffen. Und es gab so einen kurzen Moment, einen kurzen Korridor, wo es sich anzeichnete, dass ich schaffe. Und in diesem Moment war ich schon in diesem Modus von, oh mein Gott, ich werde gleich darüber im Podcast sprechen mit den Worten, oh mein Gott, Stefan, ich habe es geschafft. Und in diesem justen Moment ist es wieder zusammengebrochen. Also bin ich einfach nicht im Flow geblieben. In dem Moment, wo sich der Gedanke der
instrumentellen Verwendung deiner Erfahrung eigentlich,
Nee, der Gedanke der Freude, also überhaupt irgendein Gedanke, ich habe da ja schon mal vom Zen-Modus, nicht vom Flow gesprochen, sondern tatsächlich vom reinen Zen, von der reinen Sein im Dance Dance Revolution. Wenn ich ein buddhistisches Kloster aufmachen würde, würde ich wahrscheinlich erstmal 10 Dance Dance Revolution Matten kaufen. Habe ich es dann nicht geschafft und dann habe ich mich noch irgendwie 3-4 Mal daran versucht, auch irgendwann mit entsprechenden Wutausbrüchen, und habe es dann leider nicht geschafft und habe mir gedacht, komm, dann habe ich einen Vorsatz für nächstes Jahr, Dance Dance Revolution auf Schwierigkeitsgrad schwer in dem Song Let's Get Away endlich zu schaffen.
Ich glaube, ich muss dir mal ein neues Videospiel schenken, also zu Weihnachten vielleicht. Es gibt tatsächlich, ich habe eine Pressemeldung bekommen von dem Game, ja, ehemals auch also BIU und Game, jetzt ist es nur noch der Game, ja, also
der Game,
das ist doch grammatikalisch falsch. Der Game, ist sozusagen der Eigenname des Verbandes der Spieleindustrie, ja, der deutschen Spieleindustrie, Game, und dann heißt es halt eben, weil es der Verband ist, ist ja der Game-Verband, also es ist der Game.
Ja, richtig wäre, wenn du sagen würdest, du hast eine Nachricht von der Game, also der.
Von dem Game dann. Das ist ja Dativ.
Ja, nee.
Von dem Game.
Von dem Game-Verband.
Ja, ich habe eine Pressemitteilung vom Game bekommen.
Ja, hast recht.
Dass 41% der Personen, die Guthabenkarten verschenken, ja, also diese Karten, die man irgendwie bei Rossmann, DM, Amazon und sämtlichen anderen Läden irgendwie kaufen kann. 41% der Personen, die diese Karten verschenken, tun das für digitale Spieleplattformen wie Steam, PlayStation Store und so weiter. Also 41%, nicht schlecht, ne?
Dann willst du mir jetzt eine PS3-Guthabenkarte schenken?
Eine Guthabenkarte für einen PlayStation Store, damit du dir mal ein neues Videospiel kaufen kannst. Also ein altes Videospiel dann. Für die gute alte PS3. Ja. Oder was ich dir auch, ich habe noch eine andere Geschenkidee. Mhm. Ich verrate das jetzt natürlich schon, weil wir machen uns ja keine Geschenke, ne? Ich hoffe, ist das der Deal?
Das ist der Deal, ja. Ich habe jetzt nichts besorgt.
Ich nämlich auch nicht. Also wir machen uns keine. Schnell mal Amazon-Wunschliste.
Nein, wir machen uns ja keine
Geschenke. Meine Wunschliste steht eine PlayStation 4, die kostet nur noch 140 Euro, Stefan.
140?
Ja.
So, sehr günstig. Warum kostet die nur 140 Euro? Ist sie kaputt?
Nee, die ist general überholt und zertifiziert. Aber die, also mittlerweile kriegt man eine PlayStation 4 für 140 Euro. Also es ist für nächstes Jahr in Greifweite.
Also ja, für 140 Euro eine PS4 ist auch sehr fair. Das ist aber dann keine Pro, nehme ich an. Das ist eine
Nö, nee, aber ja auch eine gebrauchte. Also, ja. Aber dann, ich finde general überholt und zertifiziert halt so gut wie neu. Also finde ich okay. Und ich hatte ja auch eine, also meine alte wäre ja auch in dem Sinne, der Status meiner alten PlayStation wäre das der
Einer gebrauchten,
wobei ich damals einen Plusschutz hatte. Also ich kann dann nicht mehr mit dem Controller schmeißen. Das kann die Person, die meine PlayStation hat. Die
machst du sowas, so diese diesen Plusschutz und Plus-Abonnement? Das sind sehr so Dinge, die auch, wenn ich jetzt, ich war neulich bei einem, wie sagt man das? Ich war bei einem im lokalen Einzelhandel, also einem Spielefachgeschäft, dessen Namen ich nicht verrate. Und da gab es, das wissen jetzt auch alle Leute, werden den Namen des Unternehmens sofort erraten, wenn ich das sage. Da gab es diese Plus-Garantie, da konnte man irgendwie für 1 Euro,
ja,
hat man für 2 Jahre die Garantie, dass egal wie das Spiel auch, ist es auf Disc gewesen, also kaputt geht oder verloren geht oder was auch immer, bekommt man dasselbe Spiel nochmal.
Das mache ich in dem Laden tatsächlich auch, weil es halt einfach nur 1 Euro ist und ich mir denke immer, komm, machst du halt. Womit die das ja dann auch refinanzieren, weil wenn du dann ein neues Spiel bekommst, dann machen die das natürlich nicht über den 1 Euro, den du zahlst, sondern, also es ist in dem Sinne halt eine kollektive Versicherung.
Sozusagen, ja.
Finde ich schon okay. Bei der PlayStation damals, also ich mache das normalerweise nicht, mache auch nicht so Sachen wie Apple Care oder so oder andere Garantiegeschichten für mich normalerweise, sondern versuche eher immer meine Geräte in möglichst große Schutzhüllen einzupacken. Aber bei der PlayStation habe ich das damals gemacht, weil ich mir die damals mit einer Let's Playerin geteilt habe und für den Fall, dass irgendwas sein sollte, wir halt dann einen sehr schnellen, Reparatur und so weiter, damit sie mit dem Let's Play weitermachen kann. Und ich mir halt auch, die wird dann ja schon auch sehr arg genutzt, also auch Controller und so weiter wurden dadurch geschützt und du kannst sie dann halt auch ohne Probleme, also wenn ich jetzt gesagt hätte, hey, ich bringe meine PlayStation 4 mal mit, dann hätte ich die auch ohne Probleme ins Auto werfen können und sagen können, hier, oh, jetzt ist die aber beim ins Auto werfen. Also der Verkäufer damals meinte, die kannst du sogar mit an den Pool nehmen und wenn sie in den Pool fällt, ist das dann auch noch versichert.
Ja, das ist tatsächlich sowas, was ich bislang, also ich habe es bei diesem einen Spiel jetzt mal gemacht, ansonsten mache ich das eigentlich nicht, weil bei mir einfach Spiele, ich kaufe Spiele fast nur digital, wenn ich sie analog kaufe, dann behüte ich sie sehr gut, also ich mache nicht sowas wie, ach, die Hülle, die ist irgendwo, finde ich jetzt nicht, ich schmeiße da irgendwie hier mal unter die Couch und dann finde ich das vielleicht in 2 Jahren wieder. Das Einzige, wo ich das tatsächlich mittlerweile mache, ist eben bei Apple-Geräten, weil dort sich meiner Erfahrung nach diese Versicherungen eher lohnen, weil eben auch Reparaturen sehr schnell extrem teuer sein können. So dass irgendwie, ich hatte ja mal die Situation, dass bei meinem MacBook waren so tote Pixel und es kam aus dem Nichts, hatte auch keine wirkliche aufzufindende Ursache, also es war kein Anwenderfehler oder sonst irgendetwas und das hat dann in der Reparatur, glaube ich, auch irgendwas um die 700 Euro oder sowas gekostet. Und das ist natürlich ohne Versicherung ist das kaum zu machen quasi. Deshalb mache ich das in diesem Falle. Aber ich wollte eigentlich ein Weihnachtsgeschenk doch vorstellen.
Eine Versicherung.
Das kann man natürlich auch machen. Eine Versicherung für ein Gerät schenken ist natürlich sehr, sehr unromantisch. Also da ist die Romantik des Weihnachtsfestes irgendwie verloren gegangen. Aber das ist ja
du
auch
kleiner Schussel, hier ist eine Versicherung. Also du, ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine Versicherung für meinen Mac schenkt. Das ist so, ich denke an dich und so. Und dann ist man immer behütet, wenn irgendwas ist.
Ja, die kostet aber monatlich. Das ist, glaube ich, schon relativ viel.
Ja, deswegen ja. Ja gut, aber du kannst ja sagen, ich schenke dir das für 1 Jahr. Und danach musst du selber zahlen.
Ja, vor allem sind das auch eben, wenn du das für 1 Jahr machst, geht schon reichlich Geld bei drauf. Also es sind schon mal so Minimum 10 Euro im Monat, würde ich mal veranschlagen. Das sind
dann halt 100 Euro, ob du jetzt für 100 Euro ein Kindle schenkst oder für 1 Jahr eine Garantie.
Ich habe ein viel günstigeres Geschenk. Ein Geschenk für alle Leute da draußen, die jetzt irgendwie denken so, ach Mist, ich muss noch einer Person was schenken, die irgendwie Videospiele sehr mag. Und ich habe aber noch nichts und so. Jetzt ist es sowieso zu spät, ich mache dann ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Dann kann man tatsächlich die neue WASD Nummer 14 ordern auf wasd-magazin.de. Sie trägt den Titel, was ist denn das Thema überhaupt? Ich habe es noch gar nicht nachgeschlagen. Das kann ich gar nicht lesen. Betrug! über das Mogeln im Computerspiel. Betrug. Gibt es die Förderausgabe für 19,90 Euro. Und es gibt natürlich auch noch eine günstigere Ausgabe. Die reguläre Ausgabe kostet 15,90 Euro. Gibt es auf, wie gesagt, wsd-magazin.de zu ordern. Ich sage das nur an dieser Stelle, das sei ein kleiner Disclaimer, dass wir in vielen Episoden, gerade insbesondere in frühen Pixel-Diskurs-Podcast-Folgen, die WASD auch rezensiert haben. Insofern möge uns diese Werbeeinblendung verziehen sein. Ich habe jetzt kein Rezensionsexemplar bekommen, ich habe sie auch noch nicht gelesen.
Da sind aber so lustige Artikel drin wie 1000 neue Arten, ihren Partner-Sternchen, also nicht Partnerin, sondern Partner-Sternchen zu betrügen, von Jan Fischer. Reden, kennenlernen, betrügeln, vögeln. Das Adult-MMORPG 3DX-Chat ist in eine immerwährende Orgie. Tut mir leid, dass das jetzt hier so ein bisschen lange dauert, bis ich das vorlese, weil das Bild steht auf dem Kopf. Aber auch Fragen zur Zukunft des Sex, die noch kaum jemand stellt, werden dort verhandelt, praktisch und theoretisch. Eine Forschungsreise. Ja, Steffen, wir können in einer der kommenden Ausgaben, du wolltest ja über Sex reden, können wir über diesen Artikel sprechen. Ich finde die auch, ist wieder sehr schön gemacht. Also für die Leute, die WSD nicht kennen, auch ich bin nicht gesponsert, sondern tatsächlich ein Fan der ersten Stunde der WASD, seitdem ich die erste Ausgabe bei Stefan habe liegen sehen. Und auch das Cover, ich finde es sehr schön. Das ist sehr schön minimalistisch, nämlich auch. Also, und es erinnert mich so ein bisschen an diese modernen Ausgaben vom, nicht Transkriptverlag, Reklam ist es auch nicht, aber da gibt es so ähnliche Ausgaben. Die haben auch immer nur so versetzte Buchstaben auf dem Cover. Das sind so klassische Texte.
Ja, bei mir ist es so, dass lange Zeit die WASD mein Bücherregal gekrönt hat, denn da machen sie sich schön. Ja, sie stehen auch, wenn man sie so nebeneinander stellt, dann gibt es so eine, wie so eine Art Comic-Sammlung, könnte man fast sagen, Büchersammlung. Jetzt ist es aber so, mittlerweile habe ich so ein Second Screen, das ist aber ein Fernseher eigentlich, der auf meinem Schreibtisch steht und dieser Fernseher, dem fehlt der Standfuß. Deshalb ist jetzt die
WASD. Das ist die WASD da drunter? Jetzt, ja. Ich habe mich da schon häufiger gefragt, was du da eigentlich drunter hast. Kannst du da die
die WASDs sind jetzt der neue Standfuß von dem Fernseher. Die machen sich auch da gut. Ja, also sie sind auch. Sie sind nicht nur ästhetisch hochwertig, sie sind auch praktisch.
Ja, so kann man es ja auch mal verkaufen. So,
Stefan, ich wollte dir nicht verraten, ich wollte dir eigentlich einen Original Monet zu Weihnachten schenken. Der geht aber mal direkt wieder zurück ins Museum, wo ich den gestohlen habe.
So, ich brauche noch einen Badezimmervorleger.
Nee, der Tisch, der wackelt immer so ein bisschen.
Da kann ich das drunter klemmen.
Sag mal. Nein, ich habe ja an sich, schätze ich ja die ästhetische Form solcher Dinge sehr. Aber hey, ich brauche einen Standfuß. Was soll ich machen? Die Adorno-Biografie ist zu dick. Also muss das die WASD sein. Die kann man auch schön modifizieren. Da kann man dann ja verschiedene Ausgaben, die sind alle ungefähr gleich dick, kann man die verschiedentlich stapeln. Ja, so, das ist
ja gut, Adorno würde sich immerhin freuen, dass du aus der WASD keinen Fetisch machst. Also es ist ein Gebrauchsgegenstand. Wobei die Frage ist, ob man Kunst jetzt als, wo ich sie nämlich eher verorten würde, als Gebrauchsgegenstand benutzen sollte. Aber ich finde das einen sehr schönen Hinweis. Ich muss mir das gerade hier mal ganz kurz, ganz eigensinnig und eigenmächtig in meiner To-Do-Liste speichern. Weil ich mache das nämlich mittlerweile so, dass ich Sachen nicht direkt kaufe, sondern einfach mir vornehme, sie später zu kaufen.
Ja, das ist generell nicht die schlechteste Idee. Trifft ja auch beim Spielekauf zu. Wir denken an die Debatte um das Vorbestellen von digitalen Spielen, die in diesem Jahr allerdings gar nicht so groß war. Ne? Ich glaube, dieses Jahr gab es keine große
Vorbesteller-Hype.
Vorbesteller-Debatte.
Naja, es gab eine Nachbesteller, also Vorbestelle-Nach-Debatte über Fallout. Da gab es ja diese Tücher, haben wir in einer der letzten Episoden. Die
Taschen waren das.
Ja, also.
So Tragetaschen waren das doch.
Ja, Tücher im Sinne von, das Material sollte Segeltuch sein, war ja aber dann Nylon, also eine Nylon-Tasche, also viel weniger Materialqualität vorhanden bei diesen Taschen, wo man auch diesen Helm reinpacken konnte. Und auch der Helm, da haben sich ja Leute drüber lustig gemacht, dass der von innen direkt beschlägt, also nicht aufsetzbar ist, weil das wäre ja für manche Leute auch ein sehr schönes, zumindest ein Anfang für ein Cosplay-Kostüm, dass du dir dann den Rest der Rüstung selber bastelst. Aber da brauchen wir gar nicht so tief drauf eingehen, weil da haben wir ja in einer der letzten, also vorletzten Folgen oder so noch gesprochen.
Ja, aber das ist ja auch eine Sache, die, also das ist ja jetzt eher noch so ein Detail gewesen. Ich habe mich gerade gefragt, so was so die großen Debatten dieses Jahres waren.
Und, Lootboxen?
Ja, eben, daran musste ich nämlich auch denken, dass sozusagen das große, neue Modell der Finanzierung die Lootbox ja eigentlich ist, wobei ich auch nicht weiß, ob das in diesem Jahr noch so groß war. War das nicht schon, gab es die Lootbox-Debatte nicht hauptsächlich, war es nicht hauptsächlich letztes Jahr? Ich meine, wir haben dieses Jahr keine Folge zu Lootboxen gemacht, sondern das war im letzten Jahr.
Nee, ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr auch über Lootboxen gesprochen haben.
Sicherlich haben wir auch mal drüber gesprochen, aber ich glaube, unsere Lootbox-Episode,
ja,
die war, glaube ich, im letzten Jahr und das war ja sozusagen zur Krone dieser Debatte.
Na, wir haben letztes Jahr im Vollzug von Star Wars Battlefront, Star Wars Gamblefront, haben wir darüber gesprochen. Das war tatsächlich letztes Jahr.
Genau, wir haben nämlich im Pixel-Diskurs-Podcast Episode 66, Lootboxes, mehr Glück als Spiel, vom 22. Oktober 2017 über die Lootbox-Debatte gesprochen. Und
ja, aber das war ja noch sehr nah an diesem Jahr dran, also dementsprechend hat uns das noch ziemlich begleitet, auch in diesem Jahr.
Ich habe mir aufgeschrieben als eine der Debatten, die dieses Jahr recht groß waren, und das war eine, die hatte ich gar nicht mehr so im Blick. Die ist im Laufe des Jahres, ist sie irgendwie auch sehr schnell wieder abgeebbt, aber eine Debatte, die wir auch relativ ausführlich begleitet haben mit diesem Podcast, ist die Gaming Disorder. Die Aufnahme der Videospielsucht, oder sagen wir es mal so, die Aufnahme der Gaming Disorder als Suchtkrankheit in den Diagnosekatalog der WHO, haben wir in Episode 77 drüber gesprochen, über die Gaming Disorder.
Die Aufnahme.
Über die Aufnahme in diesen Katalog, ja. Also dass sozusagen fortan es möglich ist, es war Anfang 2018, in einer unserer ersten Folgen. Da war es so, dass wir darüber berichtet haben, dass es nunmehr möglich ist für Psychotherapeuten und Psychiater, also die Diagnose Gaming Disorder zu stellen. Da gibt es dann spezifische Symptomatiken, die allerdings überwiegend dieselben sind wie andere nicht stoffgebundene Süchte.
Das Thema habe ich tatsächlich so ein bisschen wieder verdrängt. Das war, glaube ich, irgendwie so ein kurzer Aufreger und seitdem habe ich mich damit, also persönlich zumindest, nicht mehr beschäftigt und hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das jetzt so große Wellen geschlagen hat.
Es war zu der Zeit, als diese Meldung rauskam, als es aufgenommen wurde in den vorläufigen Diagnosekatalog, da wurde es dann schon recht hitzig debattiert, weil natürlich man auch fürchtete, um dieses Geschmäckle, was damit zusammenhängt, wenn man sozusagen über Videospielsucht spricht, also über die, sagen wir es mal so, die Stigmatisierung von Personen, die viele Videospiele spielen, zugleich aber demgegenüber kontrastierend entgegenhaltend auch die Tatsache, dass es nun mal Personen gibt, die abhängig sind von Spielen und unter einer solchen Spielsucht leiden und entsprechend natürlich auch Hilfe benötigen, ja, Unterstützung benötigen, um irgendwie davon loszukommen. Und ich glaube allerdings, das war auch so eine Debatte, die sich so vielleicht ein Monat ungefähr irgendwie entfaltete. Es war aber eine dieser Debatten, die es auch in den Mainstream geschafft hat. Deshalb habe ich sie auch mit aufgenommen, weil tatsächlich das auch so eine Debatte ist, über die dann irgendwie auch der Spiegel und sowas schreibt, ja. Also irgendwie.
Man kann das ja auch durchaus differenziert betrachten. Also ich weiß nicht, ob es aufgenommen ist, aber man kann ja durchaus zum Beispiel auch von sportsüchtig sprechen, wenn jemand zum Beispiel Marathon läuft und danach nochmal eine Runde auf den Stepper geht. Also solche Leute gibt es ja auch, die ständig diesen Endorphinausstoß und ständig diese Bestätigung durch die sportliche Aktivität, muss ja dann auch in Verbindung manchmal mit Essstörungen, Magersucht und so weiter auch Verbindungen gibt, wo man ja dann auch nicht dem Sport als solches seine zum Beispiel auch gesundheitsfördernden Aspekte spricht. Also ich finde, es ist da an der Stelle eine Frage der Differenzierung, inwiefern man trotzdem auf der anderen Seite, es gibt ja durchaus auch Spiele, die gedacht dafür sind, tatsächlich einem Heilungsprozess zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr war, aber wir haben ja auch mal über solche Geschichten gesprochen, wie VR-Spiele, wo zum Beispiel Kindern eine Spritze verabreicht wird und das Ganze wird dann kombiniert mit so einem Fantasy-Geschichten und so weiter, um den Kindern so ein bisschen die Angst zu nehmen, oder bei Personen, die Verbrennungen erlitten haben, dass sie dann Spiele spielen, wo Eislandschaften und so weiter gezeigt werden.
Snow World heißt das, ja.
Genau, dankeschön. Also solche Dinge gibt es ja durchaus auch. Also solange man das Kaleidoskop der Spiele weiterhin in Betracht behält, finde ich das
okay, sagen wir es mal so,
ich finde
mit auch, Vorsicht zu betrachten.
Also ich finde, dass wir, natürlich ist es ist sehr, sehr wichtig, auch diese, ich sag mal, therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten im Gesundheitsbereich zu berücksichtigen. Aber ich finde gerade, jetzt haben wir diese beiden Debatten so nacheinander erwähnt, aber noch nicht so richtig zusammengebracht, nämlich Lootbox und Spielsucht. Ja? Und ich glaube nämlich tatsächlich, dass da für mich der eigentliche Kern der Debatte nämlich steckt, nämlich die Tatsache, dass digitale Spiele in ihren Monetarisierungspraktiken zunehmend in die Richtung gehen, natürlich auch auf solche Anfälligkeiten von Leuten für Spielsucht abzuheben, also zu sagen, dass Lootboxen finanzieren sich ja nicht dadurch, dass jetzt irgendwie Leute sagen, ich kaufe mir mal irgendwie im halben Jahr eine Lootbox, sondern dadurch, dass irgendwie Leute, die vielleicht entweder etwas mehr Geld haben oder das Geld eben auch gerade nicht haben, sagen, ja, ich muss das jetzt aber machen und sich sozusagen da unter Druck gesetzt fühlen. Das ist ja im Prinzip, also darauf basiert ja das Prinzip Microtransactions generell und Lootboxen insbesondere, deshalb daher auch der Titel von Jim Sterling, Star Wars Gamble Front, eine Dynamik, die sich im Laufe dieses Jahres nur intensivierte. Wenn wir an das, erinnerst du dich an das Harry Potter Mobile Game, wo es so war, dass irgendwie eine Figur gewürgt wurde und du musstest dann irgendwie was machen und du konntest aber nicht, weil du musstest dann, entweder musstest du warten oder du musstest Geld bezahlen, um diese Person, um dieses Kind aus dem Würgegriff eines Monsters irgendwie zu retten.
Das habe ich nicht mitbekommen. Das ist ja grauenhaft.
Das ist grauenhaft, ja. Und das
also, weil dann hast du tatsächlich dieses Bild von der gewürgten, von einem gewürgten Kind, das ist so...
Das ist doch eine wundervolle Metapher für das, was irgendwie...
Und das in einem Harry-Potter-Spiel?
Ja, was in der Industrie passiert, finde ich, ist eine wundervolle Metapher zu sagen, ich würge dieses Kind so lange, bis du Geld bezahlst.
Nee, ich deinstalliere das Spiel und schreibe einen Brief an J.K. Rowling.
Das ist tatsächlich passiert, ja.
Nee, das hab ich verpasst. Gut, dass wir das Jahr nochmal also hier nochmal ein bisschen Staub aufwedeln, wo vielleicht noch ein paar Sachen rumliegen, dass ich entspannt ins Jahr gehen kann. Das habe ich nämlich verpasst. Wobei, also, wenn wir gerade nochmal in der Debatte sind, ich weiß nicht, wie ich damals reagiert habe, aber mittlerweile, zumindest jetzt gerade im Moment, würde ich persönlich mich tatsächlich aussprechen, A, für ein Lootbox-Verbot, B, wenn kein Verbot, dann große Aufkleber auf den Spielen, so wie bei Zigarettenpackungen, enthält Lootboxen und kann abhängig machen, dass die Spielepackung richtig schön hässlich ist. Und C, Spiele mit Lootbox-Inhalt ab 18. Sowas wie Harry Potter, Mobile Game, das darfst du dann halt ab 18 spielen.
Genau, da haben wir damals auch, glaube ich, schon drüber diskutiert in unserer Lootbox-Folge. Und ich frage mich auch, also ich befürchte leider, dass Lootboxen werden uns noch lange begleiten. Ich glaube, dass sozusagen diese Dynamik, die ja oftmals in der kapitalistischen Ökonomie so funktioniert, ist das erstmal, haben natürlich verschiedenste Publisher, unter anderem darunter eben auch EA, sozusagen die Grenzen dessen ausgereizt, was möglich ist, sodass es natürlich auch mitunter ja durchaus den Eingriff des Arm des Gesetzes gab, ja, also dass man irgendwie gesetzliche Regelungen in Belgien zum Beispiel verabschiedete, um das zu verhindern, den Vertrieb von Star Wars Battlefront beziehungsweise die Kategorisierung des Spieles als Glücksspiel. Und dann rudert man sozusagen ein minimales Stück zurück, sodass man gerade noch im Mainstream irgendwie mitschwimmen kann und dadurch normalisiert sich das Prozedere. Ich vermute leider, Lootboxen werden wir nicht mehr los. Möglicherweise.
Warum denn nicht? Also wir haben hier immer noch irgendwie eine staatliche Regulierung und Möglichkeiten des Eingriffs in den sogenannten freien Markt. Und
wie realistisch? Wie realistisch hältst du das, dass die in Deutschland oder sagen wir auf einem internationalen Level so einflussreiche Regulierungen sich etablieren? Das fände ich natürlich toll, wenn das möglich wäre, aber halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Ich glaube tatsächlich, die Lootboxen werden in einem solchen Rahmen gehalten, dass sie gerade so legal quasi und gerade so möglich sind, dass gerade so kein rechtlicher Eingriff erforderlich ist und man es trotzdem machen kann, um diese möglichst intensive Glücksspieldynamik reinzubringen, ohne als Glücksspiel gelten zu müssen, juristisch.
Dann ist die Frage, ob man nicht B, mit einem Boykott, also einfach Konsumentenmacht nutzt, und einfach sagt, wir rufen zum Boykott auf. Oder C, Daewoo must not be named. Wir verweigern einfach als Spielejournalisten jenen Spielen, die ein Lootbox-System einführen, auch wenn andere darüber berichten, jegliche Berichterstattung. Nein. Oder sie bekommen dann irgendwelche Namen, sodass sie nicht wiedererkannt werden.
Nein, das halte ich tatsächlich auch nicht für
nee, es ist auch nicht gut, weil gerade über sowas wie Star Wars Gamble Front muss man ja berichten. Eben.
Es wird also weder das eine noch das andere eintreten und Lootboxen sind here to stay. Also es wird,
das ist aber sehr pessimistisch.
Ich halte das für sehr realistisch tatsächlich. Ich weiß, das ist immer so
die Verteidigung des Pessimisten. Ja, das ist der pessimistische Realismus aus der kritischen Theorie, den kann ich auch.
Aber ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich der Auffassung, dass wir die Lootboxen nicht loswerden. Also ja. Letztendlich gibt es für mich wenig Grund zur Annahme, dass jetzt irgendwie Publisher sagen würden, wie irgendwie EA, Ubisoft und so weiter, Blizzard, ja, Overwatch, dass die irgendwie sagen würden, ach nee, jetzt machen wir das nicht mehr, sondern das wird tatsächlich in einem eingedämmten Rahmen so weitergeführt sein, sodass sich die Praxis der Lootbox normalisiert. Und das ist sie im Mobile-Gaming-Markt schon längst.
Die Frage ist ja auch, ob es eben nicht auch eine Normalisierung des Ganzen gibt. Also es gibt ja auch sowas wie Glücksspielhallen auch weiterhin noch. Also man könnte ja auch sagen, man verbietet das Glücksspiel, weil das ist macht irgendwie Spieleautomaten kaputt. Ich möchte doch irgendwie den einarmigen Bandit einfach nur so spielen und so weiter. Also man kann natürlich auch jenseits des Bannhammers quasi das Ganze natürlich auch so eindämmen, dass es irgendwo vor sich hin wabert. Aber halt, ich finde halt die Problematik da, wo es nicht, also bei der Glücksspielhalle zum Beispiel hast du ja tatsächlich diesen definierten Ort, wo du auch ab 18 nicht reinkommst. Und wenn ich aber halt irgendwie, weiß ich nicht, an jugendliche Kinder denke, die irgendwie einfach die Möglichkeit haben, auf ihrem Smartphone zu machen, was sie wollen, auch wenn da irgendwie eigentlich, was weiß ich, nicht geschäftsfähig und so weiter sind. Klar, dann könnte man auch sagen, dann haben wir die Eltern und Pädagogen in der Pflicht, da an der Stelle tatsächlich ihren Aufträgen nachzukommen. Aber trotzdem, ich finde es nicht schön. Ich würde es
schön finde ich es auch nicht.
Ich würde es gerne in den Abyss zurückwerfen, aus dem es gegrochen ist.
Das warte nur ab. Die nächste Entwicklung, und das ist eine, auf die Jim Sterling auch schon hingewiesen hat, von dem habe ich diesen Gedanken. Wir haben aber auch schon mal tatsächlich vor langer Zeit sogar, es war im letzten Jahr noch, eine Podcast-Folge dazu gemacht. Der neue Trend wird sein, Werbung in Spielen, weil sozusagen das ist die Annahme von Jim Sterling ist, diese Monetarisierungspraktiken, die sich etablieren, die verschwinden nicht, sondern sie bleiben da und es kommen dann noch weitere hinzu. Ja, so ähnlich wie beispielsweise die Vorbestellerboni nicht zugunsten des Season Passes verschwunden sind, die Microtransactions nicht zugunsten der Spezifikums der Lootbox verschwunden sind und genauso werden wahrscheinlich dann auch die Lootboxes nicht zugunsten der Werbung verschwinden, sondern es wird eher noch zusätzlich hinzukommen. Werbung in Ladebildschirmen, im Product Placement und so weiter.
Ja, ich denke, Product Placement bietet sich ja an.
Das wird eine der großen Debatten sein, die wir wahrscheinlich im nächsten Jahr führen müssen. Ja. Aber dazu vielleicht in der nächsten Folge mehr, weil wir haben ja noch eine Silvesterfolge dann,
ja,
in der wir auf das Jahr 2019 hinausblicken.
Ich habe auch nochmal hier auf unsere Website geschaut, wo wir gerade schon irgendwie von Krankheit gesprochen haben. Wir haben auch eine Folge zu die Ikonografie des Wahnsinns gesprochen.
Das ist richtig, ja, das haben wir getan. Das ist tatsächlich auch zurückzuführen auf eine Sache, da kann ich ja vielleicht dann gerade mal kurz drauf eingehen. Eines der Highlights nämlich auch ist natürlich die Tatsache, dass ich mich mit diesem Krankheitsthema oder der Repräsentation von Krankheiten in Spielen beschäftigen kann. Und damit einhergehend gab es einige Highlights in diesem Jahr, auf die ich nahezu wehmütig zurückblicke, beziehungsweise über deren Entwicklung ich sehr froh bin, weil sie noch gegenwärtig im Laufen sind. Das eine ist, dass ich wundervolle Vortragsreisen in diesem Jahr hatte. Ich hatte zwei echt schöne Vorträge. Der eine in Berlin auf der Republika, der andere jetzt erst kürzlich in Passau auf der Spielzeichen 3-Tagung. Beide Vorträge mit Arno Görgen vorbereitet. Und in Berlin war Arno leider nicht dabei, aber in Passau dann. Und es ist auch gegenwärtig noch so, dass wir an einem Sammelband ja arbeiten. Auch darüber hatte ich im Podcast schon mal gesprochen, beziehungsweise auch den Call for Papers.
Läuft der noch?
Der Call?
Ja.
Nein, der Call ist längst vorbei. Die Einreichungsfrist für die Beiträge ist jetzt auch kürzlich abgelaufen. Und Arno Görgen und ich sind gegenwärtig dabei, die Beiträge zu lektorieren.
Es sind, das kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, wirklich echt gute Sachen dabei. Und ich hoffe, dass wir dann richtig tollen, ich bin zuversichtlich, ich hoffe nicht nur, sondern ich bin zuversichtlich, dass wir da einen echt tollen Sammelband zu Krankheiten im digitalen Spiel auf die Beine stellen werden, der allerdings erst irgendwann im spät irgendwann 2019 erscheinen wird. Also da ist noch nicht allzu bald mit zu rechnen.
Naja, immerhin noch vor der nächsten Doctor Who-Staffel.
wann kommt die nächste Doctor Who-Staffel?
Ach, das war auch so ein Aufreger dieses Jahr. Ist jetzt kein Spieleaufreger, aber auch etwas, was mich zwischenzeitlich kurz geschockt hatte, war die Nachricht, no Doctor Who until 2020. Wo ich dachte, oh Gott, 2020, das ist doch noch ewig hin. Das ist auch so eine Zahl.
Setzen die auch ein Jahr aus? So wie hier Game of Thrones ja auch ein Jahr ausgesetzt haben.
Naja, das Ding ist, bei den Kritikern hat die neue Doctor Who-Staffel ja auch das erste Mal mit einer Frau, mit Jodie Whittaker, sehr gute Rezensionen zum Teil bekommen. Auch die ersten Folgen sehr hohe Zuschauerzahlen. Bei Rotten Tomatoes gab es von den Zuschauern halt die Watsche mit zum Beispiel 33% zwischenzeitlich.
Oh, warum denn so niedrig? Sexismus oder was?
Nee. Das kann man, also ja,
kann man so nicht sagen.
Es gab viele Leute, die reagiert haben von, oh Gott, eine Frau, das schaue ich nie wieder, Doctor Who ist tot.
Also, ja, das ist ja, weil das, ansonsten ist es ja eine sehr, ich sag mal, sehr geerdete, realistische, nüchterne Serie. Wenn dann noch eine Frau, das geht ja gar nicht.
Ja klar, also irgendwie.
Also lieber Aliens als Frau.
Vom Engländer zum Schotten und irgendwie von alt zu jung und so weiter geht, aber irgendwie schlechter wechseln geht gar nicht. Um es kurz zu fassen, wir sind ja eigentlich gerade im Jahresrückblick, was man schon sagen muss, sie haben einige, und das ist vielleicht auch ein Seitenverweis auf unsere Thematiken, Fehler gemacht, die man nicht tun sollte, nämlich zu viele Charaktere, die sehr blass bleiben, weil einfach zu wenig Screentime da ist, also 3 Companions sind einfach zu viele. Teilweise stehen die einfach nur so rum und wenn du dann noch jeweils pro Folge noch, also Figuren, also in Anführungszeichen NPCs, also Seitencharaktere für die jeweilige Story einführst und die dann jeweils auch nochmal einen Sidekick haben, dann bist du irgendwann, hast du ein Bild, also einen Bildschirm in Anführungszeichen, aber ein Bild, wo irgendwie 5 Leute rumstehen und du dir auf 6 verschiedene Handlungsstränge irgendwie, wie sagt man, die gleichzeitig wahrnehmen sollst. Und der allergrößte Fehler ist, es stehen mehr die Companions im Vordergrund als die Doktor, der Doktor. Und der Doktor hat keinerlei Konflikt, keinerlei irgendwas, was diese Figur irgendwie dreidimensional macht. Und damit will ich es vielleicht auch beenden. Also das Problem ist, die neue Doctor Who-Staffel ist sehr zweidimensional. Es gibt keinen richtigen roten Faden, also keinen Story-Arc, die sich am Ende so auffädelt. Und die finale Folge war sehr enttäuschend. Da war ich nämlich eher so, gibt es noch eine finale Folge? War das jetzt die finale Folge? Ach so, okay.
Ja, siehst du, das ist aber doch ganz gut, wenn du von Doctor Who sprichst. Krankheiten, das passt ja wieder zusammen. Um das zurückzuführen, nur ja, in der Tat. Also es wird
Krankheiten?
Ach so. den Sammelband, ja, darüber hatten wir eigentlich gesprochen.
Ach, über den Sammelband, ja, ich habe nur abgelenkt.
Wird den Sammelband
What about
es noch, wird es noch, das können wir uns ja zum Ziel setzen, vor der nächsten Doctor Who-Staffel geben. Und ich bin sehr froh, mit Arno Görgen zusammen die Herausgeberschaft zu machen. Ich habe auch selber einen Beitrag dafür geschrieben und bin einfach sehr gespannt darauf. Das sind so, ich würde sagen, das sind so diese 2 Erlebnisse aus diesem Jahr auch, die ich wirklich, die in mir nachhallen noch und die auch immer noch in der Entwicklung sind und ich toll finde. Nämlich die Vortragsreisen und deren Sammelband, die Veröffentlichung des Sammelbandes.
Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das mit dem Sammelband dann machen, weil ich würde es eigentlich schön finden, den also nicht um jetzt irgendwie Narzissmus zu betreiben, weil das ist ja gar nicht mein Sammelband, sondern deiner, aber mich würde interessieren tatsächlich, dass man vielleicht jede Folge mal sich so einen Artikel vornimmt, weil wir werden, oder ich lese ihn dann und rezensiere ihn dann. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass ich dann darüber spreche, weil ich bin da jetzt relativ draußen.
Ja, also wir werden wahrscheinlich, wir werden ja auch Rezensenten dann haben, denke ich mal. Ich kann natürlich nicht den eigenen Sammelband rezensieren. auch bei dir, du stehst mir eigentlich zu nah, als dass es, glaube ich, eine gute Idee wäre.
Ja, das stimmt.
Deshalb ist es
aber ich kann ja von meinen Eindrücken nicht berichten, wenn ich es gelesen habe.
Ja, wenn du es gelesen hast.
Also ich wollte jetzt keine vollwertige Rezension, sondern im Sinne von, ich lese es dann mal und spreche dann darüber oder wir sprechen gemeinsam darüber.
Ja, können
wir
ja nochmal schauen, aber
natürlich. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn wir sowas schon hier sehr nah rumliegen haben, dass wir noch darüber sprechen. Also wie gesagt, gar nicht, um Selbstbeweihräucherung zu tun, weil, wie gesagt, ich stehe sie zwar nah, aber hatte jetzt mit dem damit nichts zu tun. Was uns aber auch dieses Jahr nah stand, war, was ich gerade nochmal gesehen habe, was ich auch sehr schön finde, Audiospiele mit Dr. Marco Ruland. Wir haben über auch mal so kleinere Thematiken, die jetzt nicht im Mainstream die ganze Zeit besprochen werden, nämlich über die Form der Audiospiele gesprochen.
Ja, ich finde das überhaupt eine schöne Sache, dass da kann man ja auch sagen, wir sind ja jetzt hier in weihnachtlich besinnlicher Stimmung und ich finde das eine schöne Sache, dass wir es auch, dass wir diesen Fokus auch auf solche Dinge wie also Krankheit und Behinderung, ja, insbesondere zu Behinderung hatten wir die große Themenreihe auch im letzten Jahr und auch in diesem Jahr haben wir das Thema weiter begleitet. Wir hatten mehrere Folgen, ich glaube, es waren 3 Folgen in diesem Jahr, die wir gemacht haben, zu Sehbehinderungen tatsächlich. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe mir auch die ganzen Gastauftritte rausgenommen, waren nämlich alle 3 mit Gastauftritten. Dann können wir am Ende nochmal schauen, denn ich möchte gerne am Ende nochmal allen Gästen danken, das mache ich noch. Aber ja, dieses Thema ist auf jeden Fall eines, das uns dieses Jahr auch begleitet hat und das wir auch künftig weiter journalistisch begleiten wollen.
Das wollte ich gerade sagen, also Behinderung als auch Krankheit, als auch, was ich auch nochmal gerade gesehen hatte, war die Frage von alt und jung, begleitet uns ja auch immer mal wieder, also das würde ich, glaube ich, auch so ein bisschen im Blick behalten, so als Hashtags fürs nächste Jahr, aber gerade Krankheit und Behinderung. Und was wir auch gemacht haben, ist mehrere schöne Audio-Quiz zu spielen.
2018, ja, war die Geburtsstunde des Audio-Quiz.
Ja, und das ist Ära des Audio-Quiz. Also, wie viele haben wir? 4?
3. Wir haben
drei
Audio-Quiz gemacht und tatsächlich ist es so, ich habe das nochmal nachgeschaut.
Eine Trilogie.
Ja, genau, wir haben die Trilogie jetzt mittlerweile vollständig. Wir haben in der Folge 94 im Mai 2018 wurde das Audio-Quiz, hat das Audio-Quiz das Licht der Welt oder die Ohren dieser Welt erblickt und seither.
Ohrenlicht?
Ja, weil ich dachte jetzt an Ohren, weil das hört man ja. Ja, das ist ja nichts, was man sieht. Deshalb hat es ja nicht das Licht erblickt, sondern die Ohren. Es hat ja keine visuelle Manifestation. Deshalb dachte ich jetzt, das Licht spielt keine Rolle, sondern der Sound. Aber
du sagst doch bei Licht auch nicht die Augen der Welt.
Es hat den Ton der Welt erblickt. Es hat den Klang, das ist doch schön, hat Klang. Den Klang der Welt.
Die Symphonie.
Die Symphonie der Welt zum Klingen gebracht. Es ist tatsächlich, wo ich auch sagen würde, das war auch ist eine Sache, auf die ich auch ein bisschen stolz bin, dass wir dieses Audio-Quiz hin und wieder immer mal machen können, dass auch daran sich auch zeigt, wie engagiert diejenigen Leute sind, die uns Woche um Woche lauschen, die uns Audioschnipsel zusenden, die aufwendige Tabellen erstellen. Also, liebe Leute da draußen, ganz herzlichen Dank dafür. Das Audio-Quiz wäre ohne eure Beteiligung nicht möglich. Also, es wäre zwar möglich gewesen, aber viel umständlicher und auch weniger unterhaltsam. Deshalb, wenn ihr Lust habt, da irgendwie uns noch was einzusenden, dürft ihr das auch gerne jederzeit tun. simon@pixeldiskurs.de könnt ihr uns Audioschnipsel senden, inklusive der Auflösungen, und dann machen wir daraus ein Audio-Quiz.
Am Audio-Quiz finde ich halt auch schön, dass das ist so Süßigkeit zwischendurch. Also wir reden ja auch manchmal über sehr trockenen Brei oder sehr, 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 jetzt nicht so, also gewürzt vielleicht schon, aber ich glaube, ich komme mit der Essensmetapher nicht weiter.
Nee,
es ist ein schönes Intermezzo, sagen wir es mal so. Das beweist halt auch, dass wir durchaus auch mal einfach Spaß haben können. Aber dann gerade über sowas wie das Audio-Quiz, ich erinnere mich daran, dass wir dann auch immer sehr schön ins Sinieren, Nostalgieren und Philosophieren bei den einzelnen Titeln gekommen sind.
Bei den einzelnen Tüten.
Ich habe nur versprochen. Es war noch niemand ein Freudscher.
Freudeversprecher.
Nee, es war noch niemand ein Freudscher. Es war einfach.
Und da sind wir wieder im Pixeldiskurs und Sex-Podcast. ich finde auch, dass es eine wichtige Sache ist, die wir uns beibehalten sollten, dass wir Auf der einen Seite natürlich, ich stimme dir voll und ganz zu, wir haben manchmal auch einfach sehr ernste Themen. Wir haben, die sind manchmal mehr oder weniger trocken, aber es sind auf jeden Fall viele ernste Themen, über die wir sprechen. Viele Themen, die mit Diskriminierungserfahrungen zu tun haben. Viele Themen, die eben mit gesellschaftlichen Missständen auch zu tun haben oder auf diese reflektieren. Und da ist es manchmal einfach schön, wenn man sich auch Zeit nehmen kann für ein bisschen Quatsch und Albernheit, für eben das Audio-Quiz zum Beispiel, für aber auch solche Dinge wie unsere Folge 100, unsere Jubiläumsfolge, die auch in diesem Jahr stattgefunden hat, im Juni 2018, unsere Musical-Episode, ja. Also, die natürlich auch wiederum reflektierte auf gesellschaftliche Missstände, kann man schon auch sagen, aber das Ganze sehr humoristisch aufarbeitete. Und eben diese Laid-Back-Episoden, diese Episoden, in denen man auch einfach mal über was plaudern kann, in denen man über persönliche Erfahrungen sprechen kann, ist was, was immer wieder Spaß macht, glaube ich.
Und die Musical-Folge war ja nicht nur schön, weil es eine Musical-Folge war, das war auch tatsächlich etwas, was ich auf meiner Impossible-List, ich habe so eine Liste von Dingen, die ich irgendwann eines Tages mal abstreichen will, und an einem Musical teilhaben stand da tatsächlich auch noch bis zu dieser Folge drauf, wo ich dachte, nee, du bist, also vielleicht mal hier im Lokaltheater oder so, die machen manchmal Musicals, aber dass du an einem Musical teilnimmst, ist trotzdem relativ unwahrscheinlich, weil auch da werden eher Leute, die singen können und ausgebildet sind, vielleicht gecastet. Aber das war für mich so ein Highlight dieses Jahres. Aber neben des Formats des Musicals, wir haben 100 Folgen. Es gibt uns noch. Wir haben auch nicht nach 100 Folgen gesagt, so jetzt machen wir den Sack zu, sondern wir machen ja sogar noch eine Silvesterfolge und blicken in 2019 hinein. Das heißt, ihr werdet uns auch 2019 weiteren hören. Außer ich rutsche an Silvesterabend aus.
Nein, hier, dreimal auf Holz klopfen, ne? Das wollen wir aber nicht hoffen. Ich bin auch sehr froh darüber, dass der Pixel-Diskurs-Podcast nach wie vor existent ist, nach wie vor mit Leidenschaft betrieben wird, würde ich einfach mal unterstellen. So ist es zumindest meinerseits und deinerseits gewiss auch, dass uns auch tatsächlich viele, viele Leute da draußen hören und uns kommentieren und E-Mails schicken und so weiter. 120 Folgen mittlerweile schon. Ist nicht schlecht.
Wir gehen auf die 200 zu, in großen Schritten. Zwar, glaube ich, auch 2020 erst, oder 2021, aber...
Wahrscheinlich, ne? Dauert noch ein bisschen.
Also in großen Schritten stimmt ja gar nicht. Ist ja der gleiche Abstand wie jedes Mal mit der Woche für Woche. Aber was ich auch noch hier offen habe, ist ein besonderes Highlight, weil ich es einfach ein sehr schönes Spiel fand. Du kannst jetzt wieder... blöken und sagen, das ist eines der Spiele, die du gespielt hast, aber auch eine schöne Folge und auch ein sehr schönes Cover für den Artikel. Also der Preis für das schönste Cover des Artikels, des Podcast-Artikels, geht von meiner Seite aus an Florence. Und wenn ich nochmal zurückblicke, Florence war für mich, und ich gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein, auch ein biografisches, also für die Katharsis sehr, sehr wichtiges Spiel, weil es gerade um dieses Thema von Liebe und Zusammenkommen und Trennung geht. Und für mich war das das zumindest biografisch wichtigste Spiel des Jahres.
Und ja, ich würde auch zustimmen, definitiv das schönste Titelbild, das wir haben. Ich finde es immer schön, wenn Spiele eine biografische Relevanz für einen persönlich haben. Es ist ja auch das, was Luhmann beschreibt, das sozusagen als Grundprinzip der Unterhaltung, sozusagen identifikatorische Angebote für das eigene Leben zu machen. Und das ist bei Florence etwas, das unbedingt naheliegt. Etwas, das gerade auch eben in solchen Momenten wie irgendwie Trennungskonstellationen sehr berühren kann. Ich habe tatsächlich auch, ich habe eine Liste aufgeschrieben mit Titeln, die ich dieses Jahr gespielt habe, und dann dachte ich, ich nehme die raus, die mich jetzt nicht so beeindruckt haben, das waren aber nur sehr wenige. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, fast nur richtig gute Sachen gespielt. Inklusive Florence, das habe ich nämlich auch auf meiner Liste stehen.
Ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben, wobei ich halt echt sagen muss, 2018 war für mich nicht das Jahr des Spieles, sondern tatsächlich eher das Jahr des Comics. Also weil ich
du hast nicht so viel gespielt dieses Jahr, ne? Du hast auch nicht mehr, du hast keine gegenwärtige
Konsole. Ich habe keine gegenwärtige Konsole, ich habe aber durchaus noch ein Pile of Shame zu Hause stehen. Ich könnte noch L.A. Noire auf der PlayStation 3 endlich mal anfangen. Ich kann Beyond Two Souls endlich mal fertig spielen und solche Geschichten. Also ich habe ja durchaus die Gelegenheit, noch gute Titel zu spielen. habe mich aber dieses Jahr tatsächlich zwischenzeitlich eher so ein bisschen auf Comics bezogen, weil das für mich eher nochmal eine mehr Möglichkeit von Konsumieren und weg von digitalen Dingen und so. Ich liege abends im Bett und lese einen Comic und habe das irgendwie dabei. Also vielleicht brauche ich auch da mal meine Konsole. Ich habe mir aber trotzdem für 2000 vorgenommen,
2020? Oder 2019?
2019.
Ja, ja, wir sind jetzt bei den Vorsätzen tatsächlich.
Bei den Vorsätzen, die machen wir doch in der nächsten Folge erst, Tobi.
Ja, ich spoiler schon mal auf die nächste Folge.
Spoiler.
Ja, ich kann da später in der anderen Folge näher drauf eingehen. Ich mache eigentlich nur Werbung für die andere. Das ist Product Placement für die nächste Folge.
Okay, ich verstehe.
Folge.
Foreshadowing.
Und das ist ja trotzdem ein Rückblick auf dieses Jahr. Ich habe mir für 2019 vorgenommen, A, mir eine entsprechende Konsole zu besorgen und B, es tatsächlich so zu machen, dass ich Spiele, also quasi tatsächlich keine Spielesammlung habe, sondern ich habe ein Spiel, was ich mir dann kaufe, das spiele ich durch und wenn ich es durchgespielt habe, dann kommt es entweder in einen Sammelordner quasi, also dass ich sage, das möchte ich wirklich behalten oder ich verkaufe es. Und dann kaufe ich mir das nächste. Und vorher kaufe ich mir kein anderes Spiel und spiele auch kein anderes Spiel.
Okay, ich habe dazu noch ein paar Fragen, aber die stelle ich dir erst in der nächsten Folge, weil wir ja...
Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann erst an Silvester. Da müsst ihr dann noch lange drauf warten.
Sollen wir kurz ein bisschen Gitarre spielen eigentlich, jetzt bevor ich auch in meine Spieleliste einsteige?
Ja, wir haben jetzt keine Presseschau oder sowas. Das heißt, wenn, dann müssen wir...
Ja, einfach mittendrin, würde ich sagen. Oder?
Ja, wir legen jetzt einfach mal für euch los.
Ein besinnliches Weihnachtsständchen.
Als kleine Sternensinger sind wir für euch jetzt da.
Das war schön, ne?
Wunderschön.
Leise rieselt, leise klappert die Mühle am rauschenden Bach. Wo haben wir gerade stehen geblieben? Ich wollte gerade über Spielerfahrung, glaube ich, sprechen. Ne?
Ja, deine biografischen Spielerfahrungen. Ich habe natürlich auch mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ansonsten, also ich kann auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber sag doch mal, was hat dich denn dieses Jahr so bewogen?
Naja, ich habe jetzt nichts Spezifisches. Ich habe halt Spiele aufgeschrieben, die mich beeindruckt haben in diesem Jahr. So eine kleine Top-Liste, wenn man so möchte. Und das beginnend chronologisch mit dem frühesten Titel, der mich in diesem Jahr beeindruckt hat.
Warte. Ich spüre, ich halte mir jetzt gerade die Hand an den Kopf und halte meine Hand in Richtung Steffen.
Rate mal, welche Spiele auf dieser Liste sind.
Ich sehe auf, also mit dem frühesten, sehe ich einen jungen Mann auf einem Pferd. Die Hoden des Pferds sind sehr, sehr, sehr detailreich. Ist auf deiner Liste Red Dead Redemption?
Ja, Red Dead Redemption 2 ist auf meiner Liste. Ich dachte chronologisch umgekehrt.
Also
chronologisch mit dem, das am frühesten
erschienen ist. Das älteste auf deiner Liste?
Das ist das älteste auf meiner Liste, genau. Also das jüngste Spiel, das älteste auf meiner Liste oder das späteste auf meiner Liste ist Red Dead Redemption 2.
Ja, das früheste auf deiner Liste ist,
Rate mal weiter.
Daniel Cage.
Das finde ich eigentlich spannend.
Daniel Cage's, ach Gott, wie hieß das Spiel?
Detroit Become Human.
Ist auf jeden Fall drauf.
Ist drauf, das stimmt. Detroit Become Human ist drauf, weil es einfach bislang, würde ich sagen, der gelungenste Titel von David Cage ist.
Ist aber nicht das früheste?
Ist nicht das früheste, nein, es
ist
das
vierte. Ja, aber trotzdem Schiff versenkt.
Ja, ja. Genau. Willst du noch weiter raten? Finde ich eigentlich ganz spannend, ist ein tolles Spiel.
Persona 5.
Persona 5 ist drauf, ja, ist richtig.
Ja,
Persona
5 ist drauf. Wie viele Titel hast du insgesamt?
Moment, ich muss gerade mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wobei du hast schon Nummer 4 ist Detroit Become Human.
Ja.
1, 2, 3, 4.
Celeste. 5,
6. Ja, Celeste ist das erste. Celeste ist das früheste Spiel. Celeste, ein wirklich ganz wundervolles, wie sagt man, ein Plattformer. Eigentlich ein klassischer.
Schreibe ich mir auf.
Klassischer Plattformer, unbedingt spielenswert. Geht auch sehr gut auf Steam. Kann man auch mit dem MacBook gut spielen. Einfach Controller dran gepappt und fertig ist der Käse. Geht um psychische Krankheit. Ist wahnsinnig toll.
Steht auf meiner Liste.
Celeste ist tatsächlich mein erstes. Willst du noch weiter raten?
Vielleicht fällt dir ja noch was ein.
Ich habe ja mit dir über deine Spiele gesprochen. Das heißt, ja, ich muss dir jetzt eigentlich nur überlegen, worüber wir gesprochen haben.
Die kamen alle auch im Podcast vor, ja. Zu manchen von denen sogar eine eigene Folge, wie Detroit Become Human zum Beispiel. Da haben wir eine eigene Folge drüber gemacht.
Mhm. Ja, und Celeste haben wir auch ausführlich besprochen.
Ja, ist richtig, ja.
Und Red Dead Redemption ist ja jetzt, trabt neben uns wie eine alte Stute aktuell immer wieder her.
Ja, ja. Auch immer, ich bin auch immer noch dran.
Gib mir mal einen Tipp. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
Psychische Krankheit ist eines, das weiß ich nicht, ob du das tatsächlich hier erraten kannst.
Ich weiß nicht, ob du es tatsächlich, ob du es kennst. Ach so, nee, aber was doch auch dieses Jahr war, nee, war das letztes Jahr? Das war, glaube ich, letztes Jahr hier, das mit dem, mit der psychisch Kranken im Wikinger-Zeitalter.
Hellblade Senua's Sacrifice, ja, das war im letzten Jahr.
Das ist letztes Jahr.
Also dieses Jahr, das ist auch ein Titel, der nicht dieses Jahr erschienen ist.
Nier Automata war auch letztes Jahr.
Nee, es ist The Town of Light. The Town of Light.
Ja, doch. Und The Witness.
The Witness, richtig. The Witness ist auch drauf. Wow, jetzt hast du schon fast alle.
Also Florence ist auch drauf, weißt du ja auch schon.
Stimmt, ja, Florence, das lag
jetzt
zu nah.
Und damit fehlen noch eins, es fehlen nur noch zwei Titel. Und also die müsstest du, die kannst du beide auch durchaus erraten, denke ich, weil du bist bei einem, sag ich mal so, das war einen hatte ich von der Gamescom.
A Way Out.
Richtig, genau. A Way Out war.
Stimmt, das haben wir tatsächlich ja sogar mit dir durchgespielt.
Genau, das haben wir zusammen gespielt.
A Way Out.
Ganz vergessen.
Das zählt auch dazu. A Way Out natürlich vor allem wegen seiner innovativen Nutzung des kooperativen Gameplays.
Und also nicht nur innovativen Nutzung, sondern ja auch ein Meisterwerk der künstlerischen Einsetzung des Splitscreens.
Ja.
Also es war ja nicht einfach nur gut technisch umgesetzt, sondern der Splitscreen selbst wird zum künstlerischen, also zum Gegenstand der künstlerischen Darstellung.
Die Mechanik zum Gegenstand.
Ja. Wunderschön.
Genau. Also da war A Way Out war echt eine tolle Erfahrung für, ich würde sagen, wenn man irgendwie sagt, man möchte gerne irgendwie gemeinsam auf der Couch irgendwie was spielen, würde ich sagen, ist A Way Out is the way to go.
smooth.
Und dann natürlich der letzte noch, der auch mit drauf gelandet ist. Dazu haben wir von der Gamescom habe ich ein Interview mitgebracht mit dem Entwickler. Oder mit den Entwicklern, mit zwei Personen des Studios, nämlich von Insomniac Games. Es handelt sich um einen Titel aus dem Marvel-Universum.
Ah, Spider-Man!
Richtig, Marvel's Spider-Man ist auch auf meiner Liste.
Das ist halt echt so, das sind so Spiele, die bleiben eben gerade dann eben nicht bei mir hängen, weil das sind gute Spiele, aber das ist so Kino, Popcorn-Kino. So wie wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Filme hast du dieses Jahr gesehen, würde ich bestimmt auch sowas sagen wie, ja, da sind das, was weiß ich, Jurassic World, habe ich jetzt nicht gesehen, aber würde ich dann sagen. Aber so die wirklich guten, die bleiben mir dann auch in Erinnerung. Auch wenn das keine schlechten, also sind ja trotzdem, du weißt, was ich meine.
Kunstkino versus Blockbuster.
Ja, das ist richtig, ja. Und das ist bei, also klar, Spider-Man ist Blockbuster. Detroit Become Human, auch Blockbuster auf jeden Fall.
Ja.
Red Dead Redemption, eigentlich auch Blockbuster. Aber irgendwo so an der Grenze. Also weil es halt eben schon sehr.
Ja, es gibt halt auch einen Tarantino-Blockbuster.
Genau, Red Dead Redemption ist weiß Tarantino, ja.
Ja, genau, deswegen.
Das ist richtig.
Das passt ja sogar ins aktuelle Genre von Tarantino.
Richtig, ja. Und das ist auch eines der Spiele, die auch nochmal darauf hinweist, auf eine der großen Debatten, die ja in diesem Jahr auch stattfanden. Eine der Debatten, die uns gewiss auch noch eine Weile begleiten wird, nämlich die Debatte der Produktionsbedingungen von digitalen Spielen. Wir denken an die Crunch-Debatte um die Produktion von Red Dead Redemption 2. Das war ja eine, die sich auch zum Ende des Jahres nochmal sehr stark aufgebäumt hat. Und eine Debatte, die ich auch immer vor, ich immer wieder auch lese irgendwie, dass hier und da also Gewerkschaften gegründet werden und auch diese Kontroverse der Produktionsbedingungen noch weiter anzuhalten scheint. Das ist auch gut so, denn der Druck muss bestehen bleiben, um sozusagen die Verhältnisse natürlich auch in irgendeiner Form zu verändern. Die Crunch-Debatte ist eine Sache, die ich auch immer aufgeschrieben hatte.
Ja, da waren wir ja, glaube ich, sogar schon vor dem Red Dead Redemption quasi Thema, waren wir sogar auch schon mal da dran.
Ja, wir hatten nämlich so eine Art von, fast so eine Art von
Preview auf das Thema.
Ja, so eine Art von Hunch, würde ich fast sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie der deutsche Begriff ist. Also es lag schon so in der Luft. Da haben wir nämlich schon gesprochen über die Moral des Spielekaufs und über die Frage, wie man eigentlich damit umgeht, wenn Spiele unter höchst problematischen Bedingungen produziert werden, ob es dann sozusagen eine Lösung ist, das Ganze zu boykottieren. Da hatten wir eine Folge dazu, die war noch fand statt vor der Crunch-Debatte von Red Dead Redemption 2. Das ist richtig, ja.
Ja, War schön. Und mit Detroit Become Human ist ja auch, also da gab es keine Debatte, aber das spiegelt, glaube ich, ganz gut die Debatte, also die gesellschaftliche Debatte, die noch auf uns zukommt. Ich habe nämlich, diese Woche war es, einen Artikel gelesen, ich glaube in Spiegel Online, Süddeutsche, irgendwie sowas online, da weiß man ja immer nicht, was man gerade rezipiert, wenn man nicht nochmal oben hinschaut. Da ging es nämlich genau um die Problematik von Abbau von Arbeitsplätzen. Erstmal jetzt nur durch Roboter, aber ich glaube auch diese ganze Technologiedebatte, ich habe es jetzt selber nicht gespielt, aber ist da eigentlich ganz gut drin aufgehoben. Bin ich mal gespannt.
Ist es auch tatsächlich. Es wird in dem Spiel auch adressiert. Es gibt ja auch Widerstand gegen die starken Widerstand sogar gegen die übergreifende Verbreitung von Androiden.
Übrigens, kleiner Tipp fürs Online-Streamen. Es gibt eine sehr schöne Sendung, die kommt, glaube ich, aus Schweden, aus jedem Fall aus dem skandinavischen Bereich. Real Humans nennt die sich. Da geht es nämlich genau um die Frage von Menschenrechten für Roboter.
Das ist auch so das skandinavische Noir ist ja auch so ein Trend, der sich gegenwärtig ganz stark vollzieht. Mehr und mehr Produktionen aus Skandinavien im Bereich von jetzt Serien und Filmen werden sozusagen adaptiert für den, ich sag mal, mitteleuropäischen und US-amerikanischen Markt. Ich habe mir noch aufgeschrieben, also zwei große Debatten habe ich noch, an die ich kurz nur erinnern möchte. Die müssen wir gar nicht weiter drauf einsteigen. Die eine ist natürlich die Debatte um Authentizität und Rassismus in Kingdom Come Deliverance gewesen. Das war eine ganz große Debatte, hatten wir in Folge Nummer 79 thematisiert.
Ja, das ist eigentlich eine Debatte, die ist 2017, 2018. Ich habe nämlich damals, als wir auf die Gamescom gefahren sind, bei der ersten habe ich schon mich mit meiner damaligen Freundin darüber unterhalten, dass doch die Rocket Beans damals über Kingdom Come Deliverance berichtet haben. Und es ist keine Kritik an den Rocket Beans, sondern in den Kommentaren gab es schon relativ viele Hinweise auf die Hintergründe von dem wie heißt der Mensch nochmal?
David Wavra, möchte ich fast sagen.
Genau, also auf seine Person, weil es ist ja nicht das Entwicklerstudio als solches, was problematisch ist, sondern vor allem diese Person. Und da habe ich damals noch gedacht, schreibe ich da einen Artikel drüber, bringe ich das nochmal mit, und habe das dann aber doch gelassen, weil mir das zu heikel war. Und dann gab es eigentlich viel, viel später, obwohl man schon 2017, habe ich halt einfach nicht gemacht, kann jetzt natürlich auch behaupten, ne, ich habe das damals schon in Anführungszeichen gewusst. So, dann kann man mich auch eher schelten, Tobi, warum hast du nichts gesagt? Aber das ist was ich seit 2017 verfolge. Dementsprechend durchaus auch eine sehr interessante Debatte.
Ja, er heißt übrigens Daniel Wavra. Das habe ich gerade durcheinander gebracht.
Wie ich David und Daniel Cage immer durcheinander bringe, aber teilweise auch aus Absicht, aus internen Running Gag-Gründen.
David Grutola ist der eigentliche Name von David Cage.
Ach so.
Mhm.
Das war.
Bin ich. Das war jedenfalls, verwirrt. Also diese Authentizität und Rassismusdebatte war jedenfalls eine, die sehr groß war, wo tatsächlich wir hatten ein Interview gemacht mit Jan Heinemann, der diesen Artikel auch geschrieben hat und damals sozusagen aufgezeigt hat, inwiefern, sagen wir es mal so, rassistische Repräsentation oder die Abwesenheit der Repräsentation jedweder nicht-weißen Figuren problematisch sei, inwiefern auch Daniel Wavra vermehrt in Richtung rassistischer Äußerungen irgendwie sich da hinreißen hat lassen. Und an dieser Kritik haben wir uns ja auch mitunter beteiligt und wir haben es auch reflektiert im Podcast, haben auch kritisch darüber diskutiert, über den Verlauf dieser Debatte und über ihre mögliche produktive Wendungen. Und das war auf jeden Fall eine der großen Debatten, die uns begleitet hat. Woran man auch wieder sieht, hatten wir schon mal betont, dass oftmals unser Fokus in Richtung der Diskriminierungserfahrungen, in Richtung der Marginalisierung in der Gesellschaft geht. Und die letzte große Debatte, die ich mir aufgeschrieben habe, war auch die letzte meines Wissens, wobei die Crunch-Debatte war später. Davor die Hakenkreuz-Debatte war eine, die in Deutschland auch ganz groß war und die wir auch maßgeblich mit begleitet haben. Es gab ja die erstmalige Genehmigung der Demo für Through the Darkest of Times auf der Gamescom. Es gab mittlerweile auch die erstmalige Genehmigung des Hakenkreuzes in einem vollständigen Spiel, nämlich in Attentat 1942. Und wir haben im Gamescom-Diskurs 2018 Episode 2 mit Jörg Friedrich und Sebastian Schulz von Paint Bucket Games eben über genau dieses Thema diskutiert und
Entschuldigung, auch in den danach folgenden Episoden sind wir immer wieder darauf zurückgekommen, auf diese Hakenkreuz-Debatte. Eine wichtige Debatte, ein wichtiges Jahr auch. 2018, das Jahr, in dem erstmals in einem Videospiel das Hakenkreuz legitimerweise in Deutschland erscheinen darf.
Und vor allem ja in einem Spiel, was, na, wie drücke ich das aus, aber in einem Widerstandsspiel, also ein Spiel, was selbst zum Widerstand gegen die Verrohung unserer Gesellschaft, die maßgeblich von dieser vermaledeiten Partei AfD vorangetrieben wird. Und das war der Weihnachts-AfD-Hieb. Ich freue mich, wenn das 2019 anders aussieht. Und gerade solche Spiele sind wichtig für den Diskurs, für die politische Bildung und überhaupt für eine Rehabilitierung der Demokratie, die nämlich momentan auch ganz schön kränkelt.
Kurze Frage an der Stelle, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat.
Ja,
was? Und zwar mit der Gamescom.
Ach so.
Ich stimme dir voll und ganz zu in deinen Ausführungen.
Ja, ich wollte auch einfach nur das ist eigentlich nur sowas, was ich auf meiner Liste, ich habe hier immer so ein Podcast-Bingo. Und ein
kleiner Anti-Nazi-Rant, hin wieder AfD-Schelte verteilen.
Ja, auch Abgang. Das darf man nicht vergessen.
Ja, muss man.
Zu Weihnachten.
Das muss man, man muss Tradition hegen und pflegen.
Kennst du die AfD-Krippe?
Die AfD-Krippe?
Ja, die ist leer. Du kannst sie, also das ist ein Bild, ich glaube von Extra 3 oder der Heute-Show, da steht dann drunter die AfD-Krippe und es ist einfach nur dieses leere Holzding, weil vielleicht kannst du das dann auch aus deutschen Eichen oder so machen, aber also Jesus, das Jesuskind ist Jude, das darf da nicht rein und die drei Juden Könige.
In der AfD gibt's jetzt.
Die drei Könige und so weiter.
Der Jörg Meuthen sagt, nein, es gibt keinen Antisemitismus in der AfD, denn wir haben ja die Gruppe Juden in der AfD.
Ja, super.
Also was ich fragen wollte eigentlich ist die Gamescom. Gamescom 2018, ne, haben wir diese Berichterstattung gemacht, erstmals mit diesen kurzen Episoden oder relativ kurzen Episoden. Wir haben im Vergleich zu vorherigen Gamescom-Berichterstattungen das so gemacht, dass wir zu den einzelnen Themen bzw. einzelnen Spielen einzelne Episoden auch gemacht haben, die dann mal 20, mal 30 Minuten lang waren. Fandest du das eine gute Herangehensweise? Würdest du das wieder so machen?
Frag mich nochmal.
Wir haben für die Gamescom 2018 im Vergleich zu den vorherigen Gamescom-Berichterstattungen kurze Einzelepisoden gemacht, wo wir gesagt haben, jetzt ist eine Episode gibt es zu Spider-Man,
ja.
Eine Episode
ja, gibt es
zu
verstanden.
Metro, eine gibt es zu Die Siedler. Würdest du das wieder so machen, also mit kurzen monothematischen Episoden zu Gamescom, anstatt quasi einer längeren übergreifenden Episode, die sich mit allen Spielen beschäftigt?
Frag mich nochmal.
Würdest du, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen irgendwie nicht weiter.
Ich wollte kurz eine Endlosschleife.
Ja, hat funktioniert.
Zeitsprung, der, nachdem Tobi und Stefan 25
genau.
Seit
25 Wiederholungen derselben Frage folgte folgende Antwort.
Ja, würde ich wieder so machen.
Okay, dankeschön.
Nee, ich fand das eigentlich ein schönes Format. Es war anstrengend. Ich würde es anders planen. Ich würde mir dieses Jahr, nächstes Jahr, und damit sind wir schon wieder halb bei der nächsten Folge, aber nur weil du mich gefragt hast, will ich das wieder so machen. Ich würde mir dieses Jahr tatsächlich 2 Wochen Urlaub nehmen oder irgendwie es anders zeitlich nochmal planen oder ich besorge mir so einen großen Wandkalender. Es war nämlich für mich dann doch sehr viel Zeit, die ich nicht am Arbeitsplatz verbracht habe und so und Zeit, die ich nicht mit meiner Diss verbracht habe. Es war schön und rückblickend bin ich auch so ein bisschen stolz und freue mich auch, dass wir das gemacht haben. Wir haben das aber ja so fast jeden Tag gefühlt nach der Gamescom gemacht. Das würde ich anders tun. Und 2019, ich muss schon mal Urlaub dann einreichen. Gamescom, da komme ich natürlich mit.
Ja, liebend gerne.
Lass uns nach der Folge schon mal Airbnb oder sowas oder andere Plattformen, wo man sowas buchen kann. Ich will hier keine Werbung machen. Schon mal gucken, dass wir eine Unterkunft haben.
Wo wir gerade über solche Kurzreisen und Events sprechen, was auch eine schöne Sache war, ist ein bisschen untergegangen bisweilen, aber eine doch wirklich schöne Unternehmung war in Folge Nummer 97, die Arcade VR Lounge in Kassel. Das war auch eine wirklich schöne Angelegenheit.
Kann ich nicht sagen, war ich nicht da.
Da warst du nicht da, nee.
Das interessiert mich auch nicht.
Wenn ich nicht da war, dann interessiert mich das überhaupt nicht.
Nee, aber VR, auch eigentlich ein Thema. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die große Debatte, aber hat uns durchaus auch immer mal wieder, also sowohl jetzt bei der Arcade Launch als auch bei der Gamescom, so ein bisschen immer mal wieder so als Seitenstrang begleitet. Und ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird.
Es ist nicht das große Thema, aber es ist definitiv erwähnenswert, dass eben gerade dieses Modell auch der Arcade VR Lounges prävalenter wird, ja, also dass sich in Städten irgendwie kleine Unternehmen gründen, die dann irgendwie eine Halle anmieten und dort irgendwie verschiedene VR-Stationen einrichten, so eine Art VR-Kino. Ich sag's ja schon seit Anbeginn,
ja, ich auch.
Dieser neuen VR-Welle. VR ist eigentlich für die Heimanwendung zumindest gegenwärtig nur so bedingt zu gebrauchen. Eigentlich ist es doch viel sinnvoller, man macht sowas in einem Kino, wo man hingehen kann, man kann dann diese kurzen Erfahrungen sich zu Gemüte führen. Das ist natürlich gibt es dann auch irgendwie Leute, die wollen selbstverständlich irgendwie auch so was wie Astrobot Rescue Mission zum Beispiel, was jetzt auch irgendwie als Best VR-Game 2018 gekürt wurde. Das spielt sich natürlich am besten zu Hause. Das ist nicht sowas. Aber diese kurzen Erfahrungen, diese 20-minütigen, 40-minütigen Erfahrungen, kann man perfekt in so einem VR-Kino machen.
Ich habe aber auch heute noch eine Werbung auf YouTube gesehen für die Oculus Rift, wo sie irgendwie 5, 6 verschiedene Titel gezeigt haben, die alle ziemlich interessant und gut aussahen. Und das Ganze nannte sich dann unter dem Motto Change the Game. Ich weiß nicht, ich habe mich damit jetzt nicht weiter tiefer beschäftigt, das habe ich heute Morgen nur zufällig gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da noch was passiert, nämlich auch Apple, die alten Nasen. Apple ist ja nicht gut darin, quasi einen Markt beizubehalten, also wie man halt sieht, sondern Apple ist ja gerade interessant für Innovationen, wenn wir uns zum Beispiel die Smartphone anschauen und sind ja auch nicht bekannt.
Apple Watch.
Oder auch die Apple Watch, also quasi das Smartbit und so weiter, Smartfit quasi, wo ja auch danach gelegt wurde und so weiter, wo alle erst gesagt haben, was will ich mit so einer Apple Watch? Und sie haben sie auch nicht erfunden, also das Smart Device am Handgelenk. Aber sie sind ganz gut darin, neue Standards zu setzen. Und wovon ich nämlich schon, glaube ich, seit 2017 erzähle, ist, dass dass Apple nämlich arbeitet nicht an dem Thema VR, sondern AR. Und ich hoffe, 2019 wird das Jahr, wo auch Apple aus meiner persönlichen Perspektive, ist nicht objektiv recherchiert, aber aus meiner persönlichen Perspektive mal so ein bisschen aus dem Saft kommt und mal wieder was Neues auf den Tisch legt, anstatt irgendwie das neue iPhone 11, 10 in XXL und also das finde ich persönlich langweilig, weil für mich ist Apple eher interessant an dem Punkt, wo sie Innovationen vorantreiben, nicht unbedingt erfinden. Und da glaube ich, AR kommt noch was.
Ich habe noch zwei weitere Aspekte, die den Podcast betreffen und dann bin ich auch durch mit meiner Liste. Deshalb frage ich erstmal, hast du noch was aufgeschrieben, was du noch in deiner Reminiszenz kurz erwähnen möchtest, jetzt wo es auf Weihnachten zugeht, bla bla. Nee? Nichts?
Naja, also meine Spiele 2018, Florence, so Mini, ja. Mini-Metro hat für mich so ein bisschen das Tablet wieder interessant gemacht. Retro-Ecke natürlich, Dance Dance Revolution hat mich begleitet. Aber auch Reigns war so ein bisschen, für mich war es so ein bisschen so leichte erste tapsige Schritte in Richtung Mobile. Also mein Handy und mein Tablet so als Spielekonsole zu sehen. Irgendwann habe ich mal ein bisschen Deponia gespielt und Assassin's Creed habe ich irgendwann angefangen, aber das sind so Sachen.
Ja, muss mal, was ich dir wirklich empfehlen kann, was du dir mal zu Gemüte führen. Ich spiele gegenwärtig The Room Old Sins auf dem iPad. Das ist der vierte Teil der Room-Reihe. The Room kann ich auf dem iPad durchaus empfehlen. Es ist so eines dieser, also es ist toll aus dem Grund, dass du, also das im Grunde, ich glaube, im ersten The Room war es sogar noch so, du hast nur so einen Tisch und darauf steht ein Safe und du musst diesen Safe quasi knacken und hast dann alle möglichen Rätsel, wie so eine Rätselbox ist es eigentlich. Und diese Spiele werden immer extensiver. Ich glaube, in The Room Old Sins, was ich gegenwärtig spiele, wie gesagt, der vierte Teil ist es so eine Art, wie so eine Art Puppenhaus, das man hat, in das man dann in so Räume reinzoomen kann und dann Rätsel löst. Sehr schön gemacht, grafisch, wirklich eindrucksvoll für ein Mobile-Game, für ein Tablet-Spiel. Sehr intuitiv zu bedienen und im Grunde ist es also, sind es also leicht bis mittelschwere Rätsel in einer etwas Lovecraftian, Gothic-Horror-Atmosphäre. Keine Microtransactions, sondern einfach bezahlen und spielen.
Ja, ich glaube, das, was ich für 2019 echt mal wieder brauche, ist so ein Spiel. Also es gibt ja Spiele, die spielst du, dann legst du halt den Controller weg und so. Aber ich brauche wirklich mal wieder so einen Titel, wo, wenn ich zu Hause in die Tür reinkomme, meine Tasche zur Seite werfe, mich auf die Couch setze und es direkt spielen will.
Das ist Red Dead Redemption 2 im Moment bei mir, ja.
Ja, aber sowas brauche ich. Und natürlich sind die Spiele, auch so die alten, die Spiele haben für mich auch immer den Staub des Alten. Also ich habe zum Beispiel ja auch irgendwann zwischendurch mal Bioshock Infinite wieder angefangen, dann doch auch noch nicht wieder weitergespielt. Obwohl ich das damals, als ich es zum ersten Mal in der Hand hatte, also ich weiß immer, ich spiele ein altes Spiel. So, und das finde ich eigentlich nervig, weil ich ja gar nicht so grafikophil bin, also so auf Pixeldichte oder was auch immer abfahre, sondern mir das eigentlich meistens egal ist, wie es aussieht. Hauptsache es ist gut, aber irgendwie hatte ich dieses Jahr kein Spiel, was mich so richtig gepackt hat, wo ich mich dem Spiel...
Du hast keine Konsole.
Na doch schon.
Also eine PS3. Das ist ja schon viele Jahre her.
Ja, aber also auch die PS3 hat mich ja irgendwann mal gefesselt. Also auch da drauf habe ich ja irgendwann mal Assassin's Creed Brotherhood bis zum Geht nicht mehr gesucht.
Da kommst du, glaube ich, schwer wieder zurück.
Ja, das ist halt genau das, was ich meine. Das Zurückgehen ist so ein bisschen schwierig. Aber worauf ich Lust hätte, erzähle ich im nächsten Teil.
Okay, dann würde ich sagen, weise ich noch darauf hin, dass wir natürlich auch eine Themenreihe in diesem Jahr hatten, nämlich zu Nintendo Labo. Das war auch, finde ich, eine sehr schöne Angelegenheit. Wir haben es im Podcast auch aufgegriffen und den abrundenden Teil zur Themenreihe beigetragen. Episode Nummer 113, Nintendo Labo mit Alexander Michaelis war das. Und ich möchte mich noch einmal wirklich ganz herzlich bedanken bei allen Personen, die uns dabei geholfen haben, unsere Serverprobleme zu überleben. Wir hatten nämlich auch relativ spät in diesem Jahr die Situation, dass unser externer Provider einen Server-Crash hatte und tatsächlich doch ein beträchtlicher Teil der Pixel-Diskurs-Folgen verloren gegangen ist. Und mittlerweile ist es so, dass alle wiederhergestellt sind. Es rührt mich tatsächlich nach wie vor an und es ist immer wieder schön, wenn ich daran denke, dass Leute so hingabevoll sind, zu sagen, hier, habe ich noch so ein paar Folgen, die kram ich nochmal aus und schick die rüber, um sozusagen einfach unser Podcast-Archiv wieder vollständig zu machen. Wirklich toll.
Das zeigt ja auch, dass Pixel-Diskurs nicht nur wir beide sind, sondern auch Leute, die sich als Gast bereit erklären, Leute, die uns unterstützen, Leute, die uns zuhören, Leute, die Spenden senden und so weiter und so fort. Und natürlich die Leute, die Artikel schreiben, die wir in die Presseschau mitbringen. Auch die sind ja irgendwie auch unfreiwillig Teil des Pixel-Diskurses. Also dementsprechend, wenn ihr an den Pixel-Diskurs-Podcast denkt, denkt an einen großen Leviathan, an dem ihr Teil seid.
Ich greife mal so ein paar Personen aus diesem Leviathan raus, nämlich unsere Gäste.
Dann bricht uns so ein Bein weg, wenn du die dir rausgreifst. Nein, nein.
Ich leuchte einen Leuchtscheinwerfer auf sie, rücke sie kurz ins Rampenlicht und setze sie dann wieder an den Teil des Leviathans, wo sie hingehören, damit er nicht zusammenbricht. Und zwar hatten wir folgende, es sind jetzt alle Gäste, die wir im Jahr 2018 hatten. Ja? Ich lese die Folgentitel mit dazu vor, Nummer und Titel, ja? Denn wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Gästen und das sind die folgenden gewesen in diesem Jahr. Jan Heinemann, Episode 79, Authentizität und Rassismus. Dr. Uwe Feldbusch und Ramin Siegmund, Episode 83, Spiele in der Pädagogik. Julian Kolbus, Episode 84, Musik, die Seele des Spiels. Dr. Marc Ruhland, Episode 91, Audiospiele. Martin Janda, Episode 93, Stift und Papier. Martin Lehnert, Episode 102, Endlose Weiten. Felix Zimmermann, Episode 107, Vergangenheitsatmosphären. Nils Feldhoff, Gamescom Diskurs 2018, Episode 1 zur Bundeswehr. Jörg Friedrich und Sebastian Schulz, Gamescom Diskurs 2018, Episode 2, Hakenkreuze. Yacinda Chu und Cameron Christian von Insomniac Games, Gamescom Diskurs 2018, Episode 5, Spider-Man. Volker Wertig, Gamescom Diskurs 2018, Nummer 6, Die Siedler. Guillaume Boucher-Vidal, Dani Moya und Markus Bäumer vom Gamescom Diskurs 2018, Episode 8, Das Dessert. Außerdem Sandra Kuhlemann und Laura Wuttke, Episode 109, Online-Spiele mit Sehbehinderungen. Professor Dr. Stefan Günzel, Episode 112, Überlegungen zum Raum. Alexander Michaelis, Nummer 113, Nintendo Labo. Thomas Kunze, Nummer 115, Games for Good. Und Max Hamp zuletzt, Episode 116, Skyhill. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, für ihr Vorbeikommen. Ihr habt alle maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Folgen bereichert wurden, inhaltlich bereichert worden, dass unsere Diskussionen neue Perspektiven bekommen haben. Und vielen Dank.
Ja? Vielen, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Und vielen herzlichen Dank an euch, liebe Leute da draußen, für das Zuhören, das Lauschen unserer kleinen Weihnachtsfolge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns auf Apple Podcasts oder Spotify oder beides. Lasst uns gern etwas Feedback da auf pixeldiskurs.de oder per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de und ihr findet uns natürlich auf Facebook und auf Twitter @ToBiasKlöß und @StephanSimond.
Und auf diesem Wege noch schöne Festtage euch.
Jetzt hast du aber doch, ich wollte noch auf die Spenden hinweisen.
Ach so, du hast eine Pause gemacht.
Na gut, dann weise ich jetzt eben nicht auf die Spenden.
Nun weise auf die Spenden hin.
Wir können ja so ein Klingel, weißt du, so Weihnachten ist ja auch das, Weihnachten ist ja die Zeit des Spendens und der Großzügigkeit. Also haltet den Podcast am Leben und sendet uns eine Spende zu an pixeldiskurs.de. Wir können an dieser Stelle vielleicht mal wieder erwähnen, dass alle Spenden, die wir bekommen, natürlich ausschließlich in den Podcast investiert werden. In Equipment, in Reisekosten und solche Dinge. Und ansonsten nichts weiter. Also wir verdienen ja nichts dran.
Genau, wir verdienen keinen Cent.
Das ist korrekt.
Wir statten uns nur mit neuen Dingen aus.
Wir nehmen Urlaub von unserer eigentlichen Arbeit, um den Podcast zu machen.
Ja, das stimmt. Gut, es ist Wochenende, aber
es ist Weihnachten vor allem. Liebe Leute, genießt ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest. Und wenn ihr euch dann letztendlich am Weihnachtsbraten reichhaltig gelabt habt, Geschenke verteilt und eingesackt habt und dann irgendwie mit einem neuen Videospiel nach Hause kommt,
dann gestritten und versöhnt seid.
Richtig, genau, mit euch selbst hauptsächlich. Dann hören wir uns in der Silvesterfolge in der nächsten Woche wieder. Wir machen nämlich noch eine zwischen den Jahren und die dann eben als Intro zum neuen Jahr. Bis dahin, frohe Weihnachten.